Team Wallraff, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Wir sprechen heute über unsere neueste Undercover-Recherche in einem psychiatrischen Pflegeheim und auf welche Missstände unsere Reporterin dabei gestoßen ist. Mein Name ist Stefanie Albrecht, ich arbeite seit vielen Jahren als Redakteurin für das Team Wallraff und ich sitze hier mit Professor Dr. Tanja Segmüller, die uns bei dieser Recherche als Expertin zur Seite gestanden hat. Hallo Frau Segmüller.
Hallo.
Frau Segmüller, Sie haben selbst einige Zeit als Pflegekraft gearbeitet und lehren und forschen jetzt an der Hochschule Bochum im Bereich Alterswissenschaften, Pflegewissenschaften. Das heißt, Sie haben schon vieles gesehen und erlebt im Bereich Pflege aus verschiedenen Perspektiven und haben für uns als Expertin viele der Szenen, die meine Kollegin Antonia mit versteckter Kamera festgehalten hat in einem psychiatrischen Pflegeheim in Hessen, eingeschätzt. Was ist Ihnen davon am meisten in Erinnerung geblieben oder hat Sie irgendwas, das ist jetzt schon ein bisschen her, irgendwas danach noch beschäftigt?
Ja, also tatsächlich sind wir Pflegenden ja, die beruflich Pflegenden dafür zuständig, Menschen sorgsam, gut, menschenwürdig zu pflegen, dass die bei uns gut aufgehoben sind. Vor allen Dingen dann, wenn sie in so einer stationären Pflegeeinrichtung leben. Und mich hat wirklich nachhaltig beschäftigt, wie schlecht mit diesem jungen, pflegebedürftigen Mann umgegangen wurde. Das hat mich wirklich mitgenommen und das widerspricht allem, wofür wir in der Pflege stehen, sowohl fachlich als auch menschlich, ohne Empathie, ohne Ideen, ohne Lösungsorientierung, dem Mann so entgegenzugehen, das ist unschön und macht wirklich traurig.
Wir waren ja zum ersten Mal in einem psychiatrischen Pflegeheim undercover. Was ist das Spezielle an solchen Einrichtungen?
Genau, in diesen Pflegeheimen sollen ja Menschen versorgt werden, die psychische, psychiatrische Erkrankungen haben, die also alleine zu Hause in ihrem Alltag in einer Wohnung nicht klarkommen würden, also die aufgrund dieser kognitiven, emotionalen, seelischen Beeinträchtigung gepflegt werden müssen. Und deswegen sind die besonders schutzbedürftig. Also jemand, der vielleicht nicht laufen kann, der im Rollstuhl sitzt, kann immer noch sagen durch seinen gut funktionierenden Geist, was er möchte. Aber jemand, der kognitiv eingeschränkt ist oder seelisch an der Psyche, der braucht eben da besonders Unterstützung, ist besonders schutzbedürftig.
Sie haben es schon angesprochen, wir haben in dem Film vor allem die Situation von einem jungen autistischen Mann gezeigt. Wir haben ihn Ferdi in dem Film genannt. Der hat nicht nur eine Autismusstörung, sondern noch diverse andere Krankheitsbilder wie ADHS, eine Intelligenzminderung und eine posttraumatische Belastungsstörung, weil er schon als Kind von seinem Vater geschlagen, eingesperrt und misshandelt wurde. Es gab dann ein Kontaktverbot zu dem Vater und er hat einen gesetzlichen Betreuer bekommen und ist dann in diesem psychiatrischen Pflegeheim gelandet. Was war generell Ihr Eindruck, wie dort mit ihm umgegangen wird?
Also die einzelnen Mitarbeitenden und auch die Einrichtungsleitung scheint mit der Situation völlig überfordert zu sein, obwohl es eine Einrichtung ist, die sich explizit um Menschen mit solchen Erkrankungsbildern kümmern soll, sind sie gar nicht Herr der Lage geworden. Also sie haben gar nicht adäquat reagiert, sind immer sehr schnell übergegangen in Fixierungen, in Grenzen setzen, in Einsperren. Und das kann man sich ja vorstellen. Jemand, ein junger Mensch wie der Ferdi, der sowas in seinem Leben vorher erlebt hat, das ist eine permanente Retraumatisierung. Immer wieder wird jemand, der vorher in seinem Leben eingesperrt wurde, körperlich mit Gewalt angegangen wurde, so behandelt. Und das ist also genau falsch. Also genau das, was man eigentlich nicht machen sollte. Und für mich kann das nur damit zusammenhängen, dass die Pflegenden und auch die Leitung dort irgendwie überfordert ist und sich auch ein Stück weit von den Menschen, um die es tatsächlich geht, entfernt hat. Also wir kennen das leider in der Pflege, dass Menschen, die lange in diesen Bereichen arbeiten, sich immer mehr vom Menschen distanzieren und gar nicht mehr selber reflektieren, was mache ich hier eigentlich gerade, wenn ich jemanden da im Bett fixiere und was tue ich dem damit an?
Jetzt gab es ja auch Situationen, in denen der Ferdi sage ich mal, so ein bisschen schwierig war, weil, also der hat dann auch nach den Pflegekräften gehauen, hat auch mal gebissen. Und die Argumentation war ja dann oft, man kann den gar nicht anders handeln, als ihn dann zu fixieren. Es gab ja auch einen richterlichen Beschluss für ihn, dass er in Extremsituationen fixiert werden darf, also in Situationen, in denen er andere gefährdet oder sich selbst gefährdet. Warum war das aus Ihrer Sicht trotzdem problematisch oder was ist da schiefgelaufen?
Ja, also wir nennen dieses Verhalten herausforderndes Verhalten. Wir kennen das auch zum Beispiel bei Menschen mit Demenz, die dann eben auch Probleme mit dem Geist haben, dass die schlagen, spucken, hauen, uns einfach in der Versorgung herausfordern. Und bei jemandem, der so autistisch beeinträchtigt ist und mit einer Intelligenzminderung und auch eben traumatisiert, kann sowas eben ganz häufig im Alltag vorkommen. Wir kennen das ja auch, wer kleine Kinder hat, ne, die haben auch mal Wutausbrüche und die Milchzahnpubertät und so, also auch normale kleine Kinder flippen schon mal aus. Das heißt, dann überlegen wir uns ja, wie gehe ich mit der Person um? Was kann ich gerade tun, um denjenigen zu beruhigen, um ihm etwas Gutes zu tun, damit er aus dieser Stresssituation, aus dieser vielleicht sogar Aggressionsphase herauskommt? Und die Kollegen dort, die Pflegenden dort, haben eigentlich immer nur mit Gewalt reagiert. Also sie haben die Situation eigentlich permanent selber eskaliert. Also sie sind dann nicht beruhigend auf ihn eingegangen und haben ihm ein Angebot gemacht, ein Bewegungsangebot, ein therapeutisches Angebot, Spielen mit Wasser, Musik, irgendetwas angeboten, sondern sie sind immer in dieses, es muss jetzt aufhören. Und wir kennen das, wenn man zu einem Kind sagt, du musst jetzt leise sein, wird das immer lauter, weil das kann es einfach kognitiv nicht verstehen. Und ich glaube, so ist das auch bei dem Ferdi. Also diese emotionale Situation von ihm, die wart bedürft, dass man sich gut um ihn kümmert und die haben aber nur mit Restriktion, mit du musst jetzt irgendwie gehorchen, du musst dich anpassen, reagiert und haben ihn dann eben fixiert und das war genau falsch.
Was hätte man besser machen können? Also mit welchen Angeboten hätte man in einer Situation, wo sich's vielleicht aufschaukelt, das Ganze ganz einfach beruhigen können?
Ja, also er ist ja da auch sehr oft ziellos in dieser Einrichtung rumgelaufen, hat nach Beschäftigung gesucht, nach Kontakt mit Menschen. Und es würde total helfen, wenn man eben weiß, was mag er gerne. Und man hat ja gemerkt, er mag gerne Musik. Sie haben dann ja so ein Radio ihm auch bereitgestellt. Also in so einer Situation, wo jemand Richtung Aggression geht, zu sagen, komm, wir spielen mal ein Lied, was du gerne magst, dass der diese körperliche Aktion nutzen kann, um vielleicht im Zimmer zu tanzen oder auf dem Flur oder irgendwie mit ihm ins Badezimmer zu gehen, ihn ans Waschbecken zu setzen, beruhigend mit Wasser, dass er mit den Armen im Wasser planschen kann. Irgendwie eine Aktion, die ihn beruhigt, wo er auch Energie freisetzen kann, wo es eben nicht zu so einer passiven, schlechten Fixierung und ja körperlicher Gewalt am Ende kommt.
Also einfach auch mehr Beschäftigung anbieten.
Genau, ihm irgendwie ein gutes Angebot machen. Und da waren die einfallslos, also überhaupt nicht. Das war eine Pflegeeinrichtung, die eben auf Funktionalität aus ist. Lange Flure, jeder hat ein kleines Zimmer, die haben Dienstbesprechungen, aber gar nicht dieses, wir müssen uns um die Bewohner kümmern, dass die da gut aufgehoben sind. Kein Bewegungsangebot, kein Aktivierungsraum. Es gibt ja häufig in Behinderteneinrichtungen Snuselräume, wo man ganz viel tun kann, mit Licht, mit Musik, mit Wärme arbeiten kann. Also all diese Dinge wurden dort nicht angeboten.
Woran liegt es, dass das so läuft? Also das sind ja eigentlich ganz einfache Maßnahmen, die Sie jetzt beschrieben haben, was man mit ihm machen könnte. Das wäre ja eigentlich ganz einfach. Warum wird sowas dann nicht angeboten? Das war ja jetzt nicht per se generell ein schlechtes Heim. Wir haben jetzt gegenüber den anderen Bewohnern keine Verfehlungen dokumentiert, aber warum läuft es dann, warum tut man sich trotzdem so schwer, mit so jemandem wie dem Ferdi umzugehen?
Ja.
Woran kann das liegen?
Das ist ein ganzes Bündel an Ursachen. Zum einen arbeiten da viele Menschen, die gering oder kaum qualifiziert sind. Also es ist für Menschen herausfordernd, wenn jemand einem gegenübertritt, der eben nicht geistig adäquat ist, der sich nicht normal in Anführungsstrichen verhält. Und dafür macht man ja eine Ausbildung, eine Qualifizierung, um den Umgang mit den Menschen, die eben geistig verändert sind, psychisch verändert sind, zu lernen und dann auch Strategien vermittelt zu bekommen, wie kann ich mit denen umgehen. Also zum einen die Qualifikation. Da haben ja sehr viele Pflegehelfer gearbeitet, wo man ganz schnell gesehen hat, die sind total überfordert mit der Situation, können das nicht einordnen. Und das einzige Instrument, was ihnen an die Hand gegeben wurde, war irgendwie, ja, dann müssen wir den im Bett fixieren. Also dann kommt sowas hinzu, sowas wie Betriebsblindheit. Also man ist jeden Tag in dieser Einrichtung, auch die Leitung, und man kommt gar nicht mehr in die Situation, dass man von außen sich das betrachtet. Also wenn die Mitarbeitenden, vermute ich, sich die Videos angucken, dann werden die sagen, oh Gott, wie sind wir da vorgegangen? Wieso haben wir uns so verhalten? Also diese Ebene des Moment nach außen treten, reflektieren, vielleicht auch Teambesprechung zu sagen, das geht hier gerade nicht gut, wir haben hier keinen guten Umgang mit dem Bewohner, das zu reflektieren, zu besprechen, nach Lösungen zu suchen, das hat da gar nicht stattgefunden. Und das wäre eine klassische Aufgabe von Leitung, auch zu sagen, wir haben hier irgendwie herausforderndes Verhalten, lasst uns gemeinsam die Köpfe zusammenstecken, überlegen, was können wir tun, damit es dem Bewohner gut geht und wir nicht immer Angst haben, die Zimmertür aufzumachen und zu überlegen, was passiert jetzt als nächstes mit dem. Also das macht ja auch was, und dann wird so ein Bewohner irgendwie ein schwieriger Bewohner, und dann wird jeder Kontakt mit dem irgendwie mühsam und anstrengend und vielleicht sogar von Angst erfüllt sein.
Unsere Reporterin wurde der Bewohner ja von Anfang an schon am ersten Tag als schwierig vermittelt oder dargestellt von den anderen Pflegekräften. Was wissen Sie da aus der Forschung, was das für Folgen hat, wenn so eine Beschreibung schon am Anfang stattfindet?
Also das ist tatsächlich fatal. Wir wissen, dass wenn ein Patient im Krankenhaus den ersten Tag in die Klinik kommt oder ein neuer Bewohner im Altenheim und es wird direkt vermittelt, der ist schwierig, dann hat der dieses Etikett, dieses Label, ich bin schwierig. Und das wird immer weitergegeben in jeder mündlichen Besprechung, in den Übergaben von Schicht zu Schicht. Und dann hat dieser Bewohner, dieser Patient nie mehr die Chance, da in einen guten, sagen wir mal, noch offenen Kontakt mit den Betreuenden, mit den Pflegenden zu kommen, weil immer dieses Etikett ist, der ist schwierig. Und das ist dann am Ende fatal, weil er eben viel schlechter versorgt wird. Also die ganze Betreuung, die Behandlung ist schlechter und es passieren sogar häufiger Fehler. Also wenn wir dann nach einer Verweildauer von einigen Wochen schauen, wird dieser mit dem schwierigen Etikett schlechter versorgt sein als andere. Und das, obwohl er gar nichts dafür kann. Ne? Vielleicht nur, weil eine Person irgendwie das so wahrgenommen hat und das dann immer wieder in so einem Stille-Post-Effekt weitergegeben wurde. Mhm.
Zu dem Zeitpunkt, als unsere Reporterin dort recherchiert hat, hat der Ferdi ja auch überhaupt keine Therapie mehr bekommen. Die haben dann erzählt, die anderen Pflegekräfte, er hätte früher mal Ergotherapie bekommen, aber im Moment finde gar nichts statt. Was hat das zur Folge, wenn gar keine Therapie mehr stattfindet?
Ja, also wir müssen uns ja vorstellen, der Tag ist auch bei einem Bewohner in so einer Pflegeeinrichtung lang. Und tatsächlich braucht es gerade für Menschen mit solchen Erkrankungsbildern immer meistens lebenslang eine therapeutische Begleitung. Da würden sich eben Ergotherapie würde sich anbieten. Man sagt dazu immer Beschäftigung. Es geht aber tatsächlich darum, wie kann derjenige im Alltag gut klarkommen? Was kann man ihm an die Hand geben? Vielleicht auch an kreativen Aktivitäten, an Beschäftigung, was ihm eben Freude macht. Das wäre Ergotherapie. Als zweites wäre bei ihm Logopädie. Also wie kann man gut sprechen, mit Sprache umgehen? Weil man ja auch da gemerkt hat, er hat da Probleme, sich auszudrücken. Also sowohl Ergo als auch Logopädie und vielleicht sogar Physiotherapie, was wir häufig so als im Allgemeinen als Krankengymnastik kennen, damit er sich auch bewegen kann. Also dass man auch gut schauen kann, was er läuft ja sehr verspannt, sehr angespannt. Was kann man tun, damit er sich irgendwie lockert, die Muskulatur entspannt? Das wird auch ganz viel mit der Psyche machen. Körper und Geist hängen eng zusammen. Und ich verstehe überhaupt nicht, dass in dieser Einrichtung diese therapeutischen Angebote nicht laufen, weil die sicherlich viele Bewohner dort sehr gut und dringend gebrauchen könnten, damit es ihnen in ihrem Alltag besser geht.
Jetzt war es ja nicht nur so, dass es dem Ferdi an Unterstützung gemangelt hat, sondern auch den eigenen Auszubildenden, die in die Einrichtung kamen, um genau da den Umgang mit psychisch kranken Menschen kennenzulernen. Und unsere Reporterin hat dann mitbekommen, dass diese Stunden häufig ausfallen und eben die Auszubildenden nicht angeleitet werden. Was hat das zur Folge?
Also das ist fatal. Es ist ja so, die Menschen, die eine Ausbildung machen, die sind ja die Zukunft des Pflegeberufs. Also jemand, der in der Ausbildung sich befindet, hat eine Ausbildung, die theoretisch ist. Also in der Krankenpflegeschule lernt man in einem Unterricht theoretische Inhalte. Wie ist der Körper aufgebaut? Wie ist das Krankheitsbild Autismus? Das lernt man theoretisch aus Büchern, durch Vorträge. Und dann geht man in die Praxiseinsätze, zum Beispiel in diesem psychiatrischen Altenheim, und soll dort mit Praxisanleiterinnen gemeinsam diese Bewohner versorgen, damit die Praxisanleiter, das sind erfahrene Pflegende, die diese Krankheitsbilder eben häufig und ganz oft schon erlebt haben, die einem erklären, wie gehe ich mit diesem Bewohner um? Guck mal, wir haben jetzt hier die und die Pflegeprobleme, zum Beispiel Unruhe, zum Beispiel Neigung zu herausforderndem Verhalten. Und dann würde dieser erfahrene Praxisanleiter, die erfahrene Praxisanleiterin einem Tipps geben, Ideen, was man eben noch nicht weiß als Auszubildender. Und wenn diese Stunden dann ausfallen, dann bleibt da ja eine Leerstelle. Und dann können die Pflegeschüler, Schülerinnen, auch Pflegestudierende kein Wissen da mitnehmen. Das heißt, die müssen dann nach besten Wissen und Gewissen irgendwie die Versorgung machen. Und das ist fatal. Wir brauchen sehr gute Praxisanleitung, damit die gut ausgebildete Pflegende später gut sich um die Bewohner kümmern können.
Es hatte ja dann auch zur Folge, gerade wenn Pflegehelfer alleine mit dem Ferdi waren und der Ferdi eben nicht beschäftigt war, dann hat er ja oft angefangen, so ein bisschen Blödsinn zu machen, die Feuermelder zum Beispiel zu drücken oder mal wegzulaufen. Und die gerade Pflegehelfer waren dann oft überfordert. Also was beobachten Sie da?
Ja, also wir haben leider in Deutschland das Problem, dass in der Pflege immer mehr Menschen arbeiten, die keine Ausbildung haben oder Kurse von wenigen Wochen. Und wir können uns vorstellen, die Diagnosen, die 4, 5, die allein der Ferdi hat, das sind jeweils in sich komplexe Krankheitsbilder, Gesundheitseinschränkungen. Und die muss man verstehen und dann eben in der Ausbildung lernen, wie gehe ich mit solchen Menschen um? Was brauchen die? Und jemand, der eben keine Qualifikation hat, der weiß das nicht, der kann das auch nicht sehen. Also wir sprechen ja, wenn wir zum Arzt gehen, immer von der Diagnostik. Also mir tut der Arm weh, ich gehe zum Arzt, der macht ein Röntgenbild und man sieht, der Knochen im Arm ist gebrochen. Und genauso ist es in der Pflege, wir machen Pflegediagnostik. Wir schauen uns den Bewohner an und sehen, aha, der ist sehr unruhig. Okay, wenn ich ihn anfasse, wird er vielleicht sich beruhigen. Oder es gibt auch Menschen, wenn man die anfasst, die werden dann besonders aggressiv und unruhig. Also ich muss das herausfinden und dann Maßnahmen ableiten. Und das können die Pflegehelfenden schlicht einfach nicht, weil sie diese Instrumente nicht gelernt haben. Also sie versorgen denjenigen dann so, wie sie es vielleicht von anderen abgeschaut haben, eben ohne Praxisanleitung kein gutes Vorbild haben. Und das wird dann eben im Ende immer eine schlechte Versorgung sein, weil eben keine Qualifikation da ist. Wir wissen auch, dass Pflegehelfende aus der Forschung, je schlechter qualifiziert Pflegepersonen sind, desto schneller landen Menschen im Bett, werden bettlägerig und werden inaktiv versorgt. Also unser Ziel ist es immer, Menschen zu aktivieren, dass die selber ihr Leben gestalten. Und umso schlechter die Qualifikation, umso passiver und schlechter die Pflegesituation. Also Menschen, die vorher zu Fuß gelaufen sind, landen im Schnitt nach einem halben Jahr im Bett und sind bettlägerig, weil die denen ganz viel abnehmen. Die wollen auch häufig ja helfen, die meinen es gut, die haben aber das Wissen nicht. Und deswegen ist das häufig eine sehr, sehr schlechte Versorgung.
Im Fall von Ferdi haben wir ja in der Zeit, in der wir da undercover waren, zweimal beobachtet, dass er auch geohrfeigt wurde von einem Pflegehelfer, der sich in der Situation wahrscheinlich nicht mehr anders zu helfen wusste, nur weil der Ferdi in dem Moment nicht kooperiert hat, geschrien hat, auch mal nach ihm gehauen hat und dann hat er ihn eben geohrfeigt, also eine klassische Überforderungssituation. Das war ein Pflegehelfer, der auch noch nicht lange in der Einrichtung war. Was hätte da anders laufen müssen? Also es war ja auch immer wieder, der Reporterin wurde ja auch immer gesagt, du kannst ihn nicht anders handeln, ne? Und wir müssen den dann mal fixieren und der ist halt schwierig.
Also Gewalt gegen Pflegebedürftige ist das, was man überhaupt nicht ausüben darf. Also wir haben als Pflegende ja einen Kodex vom Weltverband der Pflegenden, vom International Council of Nursing, einen Ethikkodex. Und wir kümmern uns um Menschen, die Schutzbefohlene sind. Das heißt, wir sorgen dafür, dass denen keine Gefahren passieren, dass die nicht in Gefahrsituationen kommen und sie gut umsorgt werden, kompetent und zugewandt. Und wenn jetzt jemand als ungelernter Pflegehelfer jemanden schlägt, ist das genau das Gegenteil von dem, was da passieren soll. Also ich selber habe in meiner eigenen pflegerischen Tätigkeit sehr häufig Gewalt auch erlebt von Pflegebedürftigen, absichtlich, unabsichtlich, dass eine ältere Dame, während ich die umkleiden wollte und ich an den Gürtel der Hose ging, die anscheinend auch retraumatisiert war, vielleicht im Krieg misshandelt wurde als Frau, und die fing dann an, auf mich einzuprügeln aus dem Nichts. Das konnte man nicht hervorahnen. Hat mir die Brille vom Kopf geschlagen. Ich hatte eine blutige Nase, ein blaues Auge am nächsten Tag oder ein alter Mann im Pflegeheim, der ist auch körperlich gegen mich angegangen. Aber ich würde dann ja nicht zurückschlagen. Ich bin ja kein Kleinkind, was 2 Jahre alt ist und dann zurückschlägt, sondern ich habe einen Auftrag. Mein Auftrag ist, die Menschen zu versorgen. Und wenn ich dann selber Gewalt ausübe, ist das eine Bankrotterklärung für einen Pflegeberuf. Also wir kümmern uns darum, dass wir genauso, als wenn Erzieherinnen im Kindergarten Kinder schlagen. Das geht einfach nicht. Die Menschen sind uns anvertraut und wir sind dafür zuständig, dass ihnen nichts passiert. Und deswegen wären auch diese Fixierungen und all das, was die dann machen, sind genau die falschen Maßnahmen. Es gibt sicherlich Menschen, die man mal fixieren muss. Jemanden, der im Alkoholentzugsdelir ist, der solche Kräfte entwickelt, dass wir den gar nicht mehr mit 3 oder 4 Personen beruhigen und vielleicht im Bett halten können. In Ausnahmesituationen, in allergrößten Ausnahmesituationen kann man jemanden im Bett fixieren. Aber den Ferdi mit mehreren Personen im Bett festzudrücken und dann anzugurten, es ist völlig fehl am Platz.
Wer hat da die Verantwortung? Ist es der Pflegehelfer, der sich da falsch verhalten hat? Ist es die Einrichtungsleitung, die besser hätte anleiten müssen und besser betreuen hätte müssen? Wo sehen Sie da die Verantwortung?
Wir sagen ja immer, der Fisch stinkt vom Kopf. Also es ist eine Leitung, eine Pflegedienstleitung, die also inhaltlich, pflegefachlich auch für diese Sachen zuständig ist, die müsste mit gutem Beispiel vorangehen. Die müsste erklären, wie versorgen wir den. Wenn es die nicht tut, Praxisanleitende. Und die Pflegehelfer, die Helfenden sind dann am Ende der Kette, die Letzten sozusagen. Wir wissen aber hier aus der Forschung, dass wenn dann so Pflegehelfer Gewalt ausüben, dann wird das ja toleriert. Da waren ja andere Personen mit dabei. Und dann führt das zu struktureller Gewalt. Also dann nimmt man wahr als einzelne Pflegeperson, okay, ich habe dem jetzt hier eine Ohrfeige gegeben, aber die anderen haben das gesehen und keiner sagt, halt, stopp, das geht nicht. Und dadurch wird diese Gewalt strukturell, also die ist irgendwie dann normal in dem Heim und wird dann eben wie hier auch von der Leitung toleriert. Und das ist das Schlimmste, weil dann dieses ganze System auf Gewalt aus ist und die einzelnen Pflegebedürftigen sind die Leidtragenden.
Unsere Undercover-Reporterin Antonia hat ja an ihrem letzten Tag dann die Heimleitung damit konfrontiert und ihr auch gesagt, dass sie beobachtet hat, dass der Bewohner mehrmals geohrfeigt wurde. Die hat da sehr schockiert reagiert, hat auch gesagt, das geht gar nicht. Und wir haben ja auch im Nachhinein das Heim und den Pflegekonzern mit den Vorwürfen konfrontiert, machen wir ja immer. Und die Antwort war, da würden jetzt arbeitsrechtliche Konsequenzen gezogen. Wir wissen noch nicht, welche Konsequenzen müssten Ihrer Meinung nach gezogen werden?
Also jemand, der einen schutzbedürftigen, pflegebedürftigen Menschen schlägt, der hat in diesem Beruf nichts verloren. Das waren ja häufig Menschen, die da vor kurzem erst angefangen hatten. Also das geht überhaupt nicht. Jemand wie solche Personen müssen aus dem Beruf entfernt werden. Neben strafrechtlichen Dimensionen hat das für mich eben auch eine berufsethische Dimension. Wir haben ja in Nordrhein-Westfalen jetzt zum Beispiel eine Pflegekammer. Das heißt auch die Kammer, die Vertretung der Pflegenden, die muss dann unbedingt davon in Kenntnis gesetzt werden und die Person muss die Berufserlaubnis, in diesem Beruf zu arbeiten, entzogen bekommen. Weil sonst passiert es ja, die Person wird abgemahnt, gekündigt und ist dann aufgrund des Pflegepersonalmangels nach 2 Wochen in der nächsten Einrichtung und übt dann da Gewalt aus gegen Schutzbedürftige. Also Menschen, die sich so verhalten, haben in diesem Beruf nichts verloren. Das Fatale ist aber, dass eben aufgrund dieses massiven Personalmangels ganz viel an Fehlverhalten, auch eben strafrechtlich relevanten Dingen, toleriert wird. Ich selber beobachte das ja auch in Einrichtungen, dass dann rechtsextremistische, rassistische Äußerungen, eben Gewaltübergriffe bei Menschen mit Demenz, das wird toleriert, weil man sagt, ja, dann haben wir ja kein Personal mehr, dann sind die Menschen unversorgt. Also wir sind da gesellschaftlich irgendwie, das ist eine Bankrotterklärung, dass wir irgendwie sagen, Menschen, die in diesem Beruf eigentlich nichts verloren haben, sollen da weiterarbeiten, weil sonst ist da keiner, der diese Arbeit tut. Also das zeigt an diesem Fall eben auch dieses große systemische Problem in der Pflege, was wir haben.
Aber ist es nicht auch so, dass dieser Pflegehelfer, der es nie wirklich richtig gelernt hat, auch ein Opfer des Systems ist oder ein Opfer dieser Umstände in der Einrichtung und man ihm da nicht alleine nur die Verantwortung zuschieben kann, sondern er da einfach ja schwer überfordert war und sich nicht mehr anders zu helfen wusste? Also so richtig gewollt hat es ja keiner, ne? Ja. Also der
also es ist ein Individualversagen des Einzelnen, aber das hat eben systemische Gründe, weil er alleine gelassen wurde und überfordert war. Aber nichtsdestotrotz, also ich glaube, man weiß auch nicht, wie sind die Pflegehelfenden in diesem Beruf gelandet. Also sehr häufig sind die irgendwo beim Arbeitsamt in der Berufsberatung. Dann wird gesagt, ach, in der Pflege werden Menschen benötigt, da können sie doch mal arbeiten. Also das war vielleicht gar nicht der Wunsch von dieser Person, in so einem Bereich zu arbeiten. Und das ist ja auch ein extrem herausfordernder Beruf. Also das ist ja, wir sind permanent mit Menschen konfrontiert, die ein schweres Schicksal haben, eine schwere Erkrankung, die uns herausfordern in ihrem ganzen Sein. Also ich hatte Menschen mit Demenz, die sind im Altenheim, wo ich gearbeitet habe, die ganze Zeit hinter mir hergelaufen. Ich wollte auf die Toilette gehen, da musste ich ganz schnell die Tür zumachen, weil die in die Toilette rein wollten. Die haben mich 800 Mal gefragt, Tanja, wo ist denn meine Handtasche und wann kommt denn mein Mann endlich? Und das ist anstrengend, total anstrengend. Und wenn ich dann merke, ich komme an meine eigenen Grenzen, dann muss ich sagen, okay, vielleicht ist das gerade hier nicht der richtige Einsatzort für mich. Vielleicht wäre es für mich besser, Menschen das Essen einzugeben, mit denen ich mich unterhalten kann, ohne dass die mich schlagen. Also es müsste bei der einzelnen Person eine Reflexion stattfinden und aber natürlich vor allen Dingen die Verantwortung in der Einrichtung, dass die Menschen von Anfang an geschult und vorbereitet werden, wie gehe ich mit Bewohnerinnen, die und die Erkrankung haben, um. Und das hat nicht stattgefunden und deswegen ist dieses, sag ich mal, Individualversagen, Fehlverhalten die Folge daraus.
Ja, es war ja auch so, dass insgesamt in dieser Einrichtung sehr viele Pflegehelfer unterwegs waren und die Fachkräfte oft in den schwierigen Situationen dann gar nicht anwesend waren und auch die Pflegehelfer den Ferdi alleine fixiert haben, was sie eigentlich gar nicht dürften. Also das führt ja dann immer wieder zu Problemen, wenn eben so viele Pflegehelfer da alleine gelassen werden. Ist es eine generelle Entwicklung, die Sie beobachten auf dem Pflegemarkt, dass wir immer mehr so gering qualifiziertes Personal in den Heimen haben?
Ja, wir haben leider zum Beispiel im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern ganz oben im Nordosten inzwischen mehr Pflegehelfer als Fachkräfte. Und wir sind ja das Land, in dem die meisten ungelernten Menschen in der Pflege arbeiten. Also wenn wir uns im europäischen Ausland umsehen, überall um uns herum studiert man Pflege und hat verstanden, das ist eine große Herausforderung, Menschen, die alt und schwer krank sind oder jung und in ihrem Leben schon erkrankt, zu versorgen, dass das viel Wissen benötigt, eine gute Kompetenz, eine Selbstreflexion. Und bei uns denkt man irgendwie, wir haben Menschen, die sind irgendwie da und die haben gerade keinen Einsatzort, keine Arbeit, dann können die doch in der Pflege arbeiten. Und ich sammle diese Presseartikel jetzt seit 20 Jahren. Ich zeige die auch immer meinen Studierenden und die sagen dann immer, nee, das kann ja nicht sein. Also da hatten wir dann Programme hier in Nordrhein-Westfalen, Prostituierte in die Pflege, weil die haben ja Erfahrung mit Ekel und dann könnten sie ja Pflegebedürftige versorgen. Das war ein offizielles Qualifizierungsprogramm des Landes NRW, Umschulungsprogramm. Dann hatten wir Schleckerfrauen. Es gab ja mal diese Drogerie-Schleckermärkte und dann waren diese Mitarbeitenden aus dieser Drogerie arbeitslos, als dieser Konzern pleite war. Dann sollten die Schleckerfrauen in die Pflege. Also Menschen, die vorher als Verkäuferinnen vor allen Dingen gearbeitet haben, haben Waschmittel und Hasenfutter verkauft, sollten dann ab dem nächsten Tag Menschen versorgen. Dann gab es eben das ganze Thema Langzeitarbeitslose. Da habe ich Artikel Blätter pflegen und Alte waschen. Also Menschen, die irgendwie lange arbeitslos sind, die sollen doch irgendwas machen für die Gesellschaft. Und dann sollen die also im Altenheim die Leute versorgen. Dann natürlich das ganze Thema Geflüchtete, zugewanderte Menschen, die eben häufig auch noch nicht mal die Sprache gut können, weil sie gerade erst hier in einem sicheren Land angekommen sind. Die sollen sofort in einem Bereich, wo alte Menschen, die schlecht hören können, die vielleicht Dialekte sprechen, mit denen Kontakt haben und die versorgen. Also das sind alles so politische Ideen, die irgendwie ohne Sachverstand und ohne irgendwie einer guten Perspektive entstehen. Und deswegen haben wir in Deutschland ganz viele Menschen, die in der Pflege eigentlich nichts verloren haben, die da nie arbeiten wollten, deren, sage ich mal, Berufung, deren Herzenswunsch das nicht ist. Und die Menschen, die das natürlich dann auch nicht gerne tun, sind viel schneller überfordert. Wenn man was gerne tut, ne, ist man länger bereit, da irgendwie durchzuhalten oder auch zu sagen, komm, was kann ich tun, damit ich in diesem Beruf bleiben kann. Und die Fachkräfte, die wir noch haben, das sind eben die, die dann da um jeden Preis gehalten werden. Und viele von denen haben sich eben so vom einzelnen Menschen distanziert, dass die lange aus diesem Beruf raus müssten und haben aber keine andere Perspektive, haben sich da irgendwie, sag ich mal, ja, etabliert, haben dann sicheres Gehalt und schicken dann eben Ungelernte, Angelernte in diese Situation und bleiben selber im Büro sitzen bei ihrem Kaffee. Das ist eben das traurige Ergebnis davon.
Ja, jetzt haben wir ja aber nach wie vor einen massiven Pflegekräftemangel in Deutschland und gleichzeitig wächst der Bedarf immer mehr mit alternder Bevölkerung und mehr psychischen Erkrankungen auch noch. Man versucht im Ausland immer mehr Pflegekräfte anzuwerben und wir sehen aber ja, das ist nicht so richtig die Lösung in großen Teilen. Wie müsste es Ihrer Meinung nach anders laufen oder wo läuft es besser, in welchen anderen Ländern? Sie haben gesagt, andere Länder ist es eben, ist der Pflegeberuf mit einem Studium verbunden, aber man hat ja hier schon Schwierigkeiten, eben genug Menschen in die Pflege zu bekommen. Was müsste da Ihrer Meinung nach passieren?
Ja, also wir haben sehr, sehr viele Herausforderungen. Wir haben zum einen das Dilemma, dass wir jetzt wie in unserem Gespräch über die ganzen Missstände in der Pflege sprechen und das, was alles schlecht läuft. Und wenn ich mir das anhöre, dann denke ich vielleicht, okay, das wäre was, wo in dem Bereich, in dem wollte ich arbeiten und da gehe ich jetzt hin. Aber für viele führt das auch dazu, dass die sagen, oh, das ist so ein schreckliches Thema, Pflege, die eigene Pflegebedürftigkeit, die eigene Endlichkeit. Wir alle werden alt und sterben irgendwann. Das verdrängen wir als Menschen. Wir leben in einer Welt, wo es gut ist, jung und fit zu sein, attraktiv und alt und pflegebedürftig will natürlich keiner sein. Also das ist ein Thema, was gesellschaftlich maximal verdrängt wird. Dann kommt hinzu, dass schon in unserer Schulzeit das Thema Gesundheit, Pflege in der Familie keine Rolle spielt. Also Kinder lernen in der Schule alles Mögliche, aber das Thema in der Familie werden Menschen alt und brauchen Hilfe, findet nicht statt. Also es müsste gesellschaftlich relevant werden durch ein Schulfach. Heute pflegen 80% der Familien zu Hause ihre Angehörigen. Nur 20% werden in Heimen versorgt. Also die allermeisten werden zu Hause in ihrem Leben irgendwann damit konfrontiert, dass die alte Mutter, der kranke Vater, der verunfallte Bruder im Wachkoma zu Hause versorgt wird. Das ist also ein Thema, was total relevant ist. Eigentlich die sozialpolitische Frage, um die es geht in unserer Zukunft, in diesem alten, überalterten Land. Politisch passiert da nichts. Wenn man sich den letzten Wahlkampf anguckt, wenn man sich jetzt die neue Regierung anguckt, da ist nichts zu dem Thema. Es ist also völlig enttäuschend. In anderen Ländern haben wir Pflegebevollmächtigte, Pflegebeauftragte, die sind ganz oben angedockt. Also sozusagen, die berichten dann der Regierung jeden Tag, was tut sich bei dem Thema. Dann, also wir müssten den Pflegeberuf attraktiv machen, Menschen erklären, das ist eine total sinnvolle Aufgabe, ein Beruf mit absoluter Jobsicherheit, ein Beruf, der total vielfältig ist. Wenn man die Pflegeausbildung macht, von Geburt bis Tod, man erlebt alles, das menschliche Dasein, man lernt ganz viel über Menschen, man weiß, was ist das Leben eigentlich kostbar, wenn man sieht, dass Menschen eine schwere Diagnose kriegen, nicht gesund geboren werden wie der Ferdi. Also man sieht, wie kostbar das eigene Leben ist. Also diese ganze dieser Wert von Pflege, das will ich mal sagen, den sieht man nicht in der Gesellschaft. Man sieht das als Restekategorie, mit der man nichts zu tun haben will. Und wenn man selber dann davon betroffen ist, denkt man, oh Gott, wie schrecklich ist das? Und dann schämt man sich vielleicht als Angehöriger, wenn man jemanden ins Heim gegeben hat und denkt, ah, dann gehe ich da lieber mal nicht hin. Die Wahrheit ist aber, ich müsste eigentlich jeden Tag hingehen und meinen Angehörigen Trinken eingeben, die aus dem Bett rausholen, mit denen über den Flur laufen, damit die da nicht vor die Hunde gehen, weil da viel zu wenig Personal ist. Schon jetzt ist jeder Vierte, der in der Pflege arbeitet, aus dem Ausland. Wir haben in Deutschland also ganz viele Menschen aus dem europäischen und weltweiten Ausland angeworben. Das hat große Probleme. Das ist ja auch ein Gap, dass wir also die qualifizierten Pflegenden, die auch in diesen Ländern selber gebraucht werden, tatsächlich nach Deutschland abziehen. Das nennt man Brain Drain. Also man zieht ausgebildete, gute Leute da ab. Und das führt eben dann auch dazu, dass Menschen nach Deutschland kommen und hier arbeiten sollen, die in deren Ländern ganz anders angesehen werden. Also eine Pflege, eine qualifizierte Nurse in Vietnam, die macht nicht die Versorgung, die wir in Deutschland machen. In Vietnam wird der Angehörige von der Familie gewaschen. Die Familie bringt jeden Tag das Essen ins Heim. Und die medizinischen Dinge, die werden von der Pflegeperson gemacht. Das heißt, es kommen dann Menschen nach Deutschland, die ein ganz anderes Pflegeverständnis haben, die Sprache nicht sprechen und wo es an vielen Punkten herausfordernd ist. Und wenn wir uns die Person selber nochmal angucken, die kommt als Mensch aus einem 11.000 Kilometer entfernten Land nach Deutschland und muss sich ja hier auch erst mal eine Existenz und ein Leben aufbauen. Das führt dann eben dazu, dass viele von denen auch gar nicht hier bleiben wollen, sondern eigentlich wieder in die Heimat wollen. Die werden nur als Arbeitskraft gesehen und nicht als Mensch, der irgendwie ankommen muss, der ein Umfeld, ein Leben sich aufbauen will. Also das hat auch viele, viele Probleme. Und ja, also eigentlich die Länder, die es gut machen, das sind zum Beispiel die skandinavischen Länder, die haben verstanden, dass das eine gute pflegerische Versorgung auch helfen kann, Menschen wieder nach Hause zu bringen, dass die also nicht im Heim bleiben, sondern die werden durch Therapie, durch gute Pflege in einem Altenheim fit gemacht, damit die dann wieder in ihre eigene Wohnung nach Hause können. Oder die Niederländer machen es so, dass da zum Beispiel jemand, der pflegebedürftig ist, da kommt die Community Nurse, klingelt beim Nachbarn und sagt so, neben ihnen wohnt ein 85-jähriger alter Mann, der ist sehbeeinträchtigt, können Sie einmal die Woche für den einkaufen. So, und dann mache ich das als Nachbar. Und bei uns ist es eben so, man will mit dem Thema nichts zu tun haben und die Gesellschaft verdrängt das Thema. Und deswegen ist immer der Ruf nach Fachkräften, aber die Gesellschaft müsste dieses Thema viel mehr tragen. Dann bräuchten wir auch weniger Fachkräfte, dann könnten wir das viel besser organisieren, wenn alle mithelfen würden. Aber dazu muss halt viel passieren, um das zu ändern.
Was müsste da konkret passieren? Also wer müsste mehr aktiv werden? Ist es die Politik oder wen sehen Sie da?
Also die Politik müsste verstehen, dass das ein zentrales Thema ist. Und wenn wir jetzt Politiker fragen würden, quer über alle Parteien, auch über diese ganz schlimmen extremistischen, von denen würde ja keiner sagen, wir wollen schlechte Pflege. Also jeder will ja eigentlich gute Versorgung. Aber der Weg dahin geht eben nur, indem man die Pflege beruflich Pflegenden wertschätzt, indem man versteht, das ist wichtig, nicht nur in einer Corona-Pandemie auf dem Balkon klatschen und Pizza in die Klinik bringen, sondern verstehen, das ist ein zentraler Beruf in der Gesellschaft. Also wertschätzen dieses Berufes, dann eben ausbilden und zwar nicht die Menschen, die irgendwie übrig sind, wie ich es vorhin beschrieben habe aus den diversen Gruppen, sondern wir brauchen da die Besten in diesem Beruf. Heute ist ja ein Wettkampf um die jungen Menschen. Man kann in Deutschland 22.000 Studiengänge studieren und dann suchen sich viele natürlich keinen Pflegestudiengang aus, weil die eben hören auch, ne, wie viele Probleme es da gibt. Wir bräuchten aber gute, schlaue Menschen, die warmherzig sind, die diesen Beruf ausüben wollen, die sagen, ich möchte mich um andere kümmern. Das hat dann auch mit Bezahlung zu tun, aber tatsächlich ist es so, dass die Studien zeigen, es hat sich ja da viel auch getan beim Thema Gehalt in den letzten 5 bis 10 Jahren noch mal mehr. Also jemand, der in der Pflege arbeitet, verdient nicht wenig Geld. Die Menschen steigen aus dem Beruf aus, weil die eigene Anspruchshaltung, das, was man für andere tun möchte, nicht passt zu den Rahmenbedingungen. Also ich möchte anderen helfen, aber wenn ich da alleine bin in dem Heim vom Ferdi mit 20 Pflegebedürftigen, dann kann ich mich immer um einen gerade kümmern und bei dem habe ich dann wieder was nicht geschafft, bei dem anderen auch nicht. Und dann gehe ich immer mit einem schlechten Gewissen raus und das führt dann dazu, dass ich den Beruf verlasse. Das ist dann dieser Flexit, dieser sogenannte Flexit. Also wir haben das Problem, Menschen machen die Ausbildung und bleiben nach der Ausbildung noch 4 Jahre im Beruf und dann verabschieden die sich. Also wir verlieren zu viele Leute aus dem Beruf und das können wir nur verbessern durch gute Rahmenbedingungen, durch politische Verbesserungen, durch Verbesserungen der Kassen, die da auch ganz viel zu beitragen können. Also das muss eine gesamte Anstrengung sein, dass die Rahmenbedingungen besser werden.
Also finanziell und auch was die Anerkennung in der Gesellschaft angeht.
Total. Ne? Wenn wir in Großbritannien sind, da ist eine Nurse wie jemand wie ich, der eine Registered Nurse ist, also eine registrierte Pflegefachperson. Wenn die stirbt, gibt es eine Todesanzeige vom Royal College of Nursing in der Zeitung. In jedem kleinen Heimatmuseum gibt es die Tracht der Pflegeperson mit den ganzen Abzeichen. Das hat einen hohen Wert, wenn jemand Pflegeperson ist. Und in unserer Gesellschaft wird das so wahrgenommen, ach, das sind die Leute zur Toilette bringen und irgendwie das Essen eingeben. Man sieht gar nicht, wie wichtig Pflegekompetenz ist. Also wir sehen das manchmal, ne, wenn einer von uns jetzt irgendwie heute Nachmittag verunfallt, sich das Bein bricht und ins Krankenhaus muss, in die Ambulanz, dann kann man nicht mehr laufen, man kann nicht so schnell zur Toilette, man braucht bei jedem Handgriff Hilfe. Und da brauche ich dann pflegerische Unterstützung, wenn auch nur für ein paar Wochen. Und dann sehe ich, wie wertvoll das ist. Aber das sehe ich immer erst dann, wenn ich in dieser Situation bin, als Angehöriger oder Selbstbetroffener. Und uns muss vorher klar sein, wir brauchen diese Menschen. Und wir sind eben nach Japan das zweitüberaltertste Land der Erde. Das heißt, wir haben jetzt eine Welle von Menschen, die auf uns zukommt. Viele von denen, die jetzt pflegebedürftig werden, haben keine eigenen Kinder. Jede dritte Frau ab 60 hat kein eigenes Kind in unserem Land. Das heißt, da sind auch in den Familien nicht mehr so viele, die danach kommen und die Versorgung übernehmen können. Also das wird eine riesen Herausforderung, diese pflegerische Aufgabe zu stemmen.
Jetzt bekommen Ihre Studierenden ja auch die Probleme mit und die schlechten Meldungen, die aus dem Pflegebereich kommen. Wie versuchen Sie, die zu motivieren, dass die dranbleiben?
Das ist schwer. Also sagen wir mal, die lernen in der Hochschule, wie könnte man richtig gute Pflege machen? Optimale Pflege. Also wir denken so in Stufenmodellen, gefährliche Pflege, sichere Pflege, gute Pflege. Und die erleben in der Praxis sehr häufig gefährliche Pflege. Maximal sichere Pflege, aber richtig gute Pflege nicht. Und ich versuche denen immer durch Beispiele zu erklären, was man tun kann, wenn man durch gute Pflege Menschen wieder fit machen kann. Also unser Ziel ist es ja nicht, den Menschen alles abzunehmen, sondern die fit zu machen. Und ich habe zum Beispiel bei meiner eigenen Großmutter, die hatte einen Schlaganfall und dann, die war da 96 Jahre und dann hat die AOK Bayern damals gesagt, nee, die kriegt keine Reha mehr. Und dann bin ich selber zu meiner Oma und habe mit der zu Hause eine Reha gemacht, habe die ganz oft aktiviert zum Aufstehen, zum Hinsetzen, habe mit der das Essen geübt, dass die selber mit dem Löffel wieder in den Mund kommt, weil der ganze, das Gehirn ja nicht gut funktioniert und die Koordination nicht. Habe ganz viele Übungen mit der gemacht und die konnte nach 4 Wochen dann wieder laufen in ihrer Wohnung, konnte alleine essen. Und das hat ja dann auch am Ende viel Geld gespart, dass sie eben nicht in einem Altenheim versorgt werden musste, alles abgenommen bekommt, sondern sich selber versorgen kann. Also ich erkläre den Studierenden, dass gute Pflege zum einen Geld spart für die Gesellschaft, weil das Heim nicht bezahlt werden muss, und zum anderen Lebensqualität schafft. Also durch kleine Dinge, durch gute Pflege können wir Menschen mobil halten, dass die laufen können, dass die selbstbestimmt ihren Alltag schaffen können. Und wir alle wollen ja unseren Alltag selbstbestimmt schaffen. Unser Alltag ist ja das Kostbarste, unser selbstbestimmter Alltag. Und durch diese Beispiele versuchen wir das, aber es ist schon auch so, dass die sehr häufig in der Praxis auch enttäuscht werden, auch beleidigt werden, dass die jetzt alles neu denken wollen. Also Pflege neu zu denken, neue Ansätze, das ist auch schwer natürlich. Also in der Praxis gibt es viele, die, ich will nicht sagen aufgegeben haben, aber die das auch nicht verstehen, glaube ich, dass es anders gehen muss und anders gehen kann. Mhm. Es ist leider nicht optimistisch, ja.
Ja, dabei könnte es in manchen Punkten so einfach sein, ne? Sie haben das ja auch beschrieben mit dem Ferdi, was man mit dem machen könnte, wenn der Wasser mag, dass man ihn noch ein bisschen mit dem Wasser spielen lässt und dann würden manche Situationen schon nicht so eskalieren, sondern ihn beruhigen. Also manchmal wäre es ja so einfach, da Situationen zu entschärfen, wenn man ein bisschen Zeit hat und sich auf den Bewohner einlässt, aber dafür scheint eben oft die Zeit zu fehlen oder die Kompetenz.
Ja, es ist die Kompetenz und eben diese Reflexion. Die sind in ihrem Alltagstrott und die lernen, wir müssen denen ganz viel abnehmen Und die Angehörigen sagen dann häufig, jetzt nicht beim Ferdi, aber bei anderen, du bist jetzt im Altenheim, Mutti, und wir zahlen hier viel Geld. Also leg mal die Beine hoch, so nach dem Motto, lass dich da bedienen. Aber damit Menschen fit bleiben, müssen die sich selber bewegen. Das ist genau der Punkt. Ne? Also es würde total helfen, wenn alte Menschen dann selber ihr Brot im Altenheim morgens schmieren. Tatsächlich kommen die dann aber den Essenswagen aus der Küche und da ist alles schon klein geschnitten, haben wir auch in dem Heim vom Ferdi gesehen, in Schnabelbechern. Alles ist schon mundgerecht vorbereitet. Und das hilft ja gar nicht, dass derjenige fit bleibt. Wenn ich dann mit dem Messer selber mein Brot bestreiche und mir selber was einschenke in die Tasse, dann geht vielleicht mal was daneben. Aber ich habe selber ein Erfolgserlebnis und trainiere diese Fähigkeit. Und es ist gar nicht so, dass das immer mehr Zeit kostet. Also ich habe in einem Altenheim zum Beispiel, da habe ich ich mache häufig Beobachtungen in Einrichtungen. Ich gehe dann, setze mich in die Ecke in so einem Raum und gucke, was passiert da. So ähnlich wie Sie jetzt vom Team Wallraff, aber ohne Kamera, setze ich mich dann in die Ecke und gucke mir das so an. Und dann als teilnehmende Beobachtung. Und da saß dann eine ältere Frau, die war ganz, ganz schmal, hatte 5 oder 6 Hemden an, Blusen übereinander und saß in der Ecke. Und es sollte nachmittags Kaffee und Kuchen geben in dem Heim. An dem Tag musste wieder gespart werden und es gab Marmeladenbrote, so Stutenbrote. Die kamen dann aus der Küche und die Dame bekam nichts. Und dann fragte ich die Küchendame, warum diese ältere Dame mit den 5 Blusen an noch nichts bekommen hat. Und dann sagt die, ja, die isst eh nichts von diesen Stutenbroten. Und dann dachte ich, okay. Ja, dann habe ich ihr trotzdem was hingestellt. Stuten, ein Schälchen mit Marmelade und Butter. Und was passierte? Diese Dame war vorher so halb eingenickt und saß da so halb eingeschlafen. Und dann stellte ich ihr das hin und durch das Hinstellen des Geschirrs wurde sie irgendwie wach. Und dann sah sie die Sachen und nahm eine kleine Gabel und porkelte aus dem Stuten die Rosinen raus und aß dann 3 Brote. Und die Pflegenden auf der Station waren unter Schock. Die haben gesagt, die Frau isst gar nichts, wir müssen gucken mit Infusionen, dass die irgendwie noch Energie bekommt. Die war also so dement, dass die nicht mehr sagen konnte, ich mag keine Rosinen. Das war das Einzige. Die haben diesen Essenswagen mit diesen fertig geschmierten Stutenbroten gebracht und die sah nur die Rosinen und mochte das nicht. Und dadurch, dass sie das dann selber machen konnte, hat sie das rausgenommen. Also das kostet ja nicht mehr. Im Gegenteil, die macht dann alleine ihr Essen fertig und isst. Und wir brauchen keine Infusion anhängen, damit die irgendwie Energie bekommt. Die Nadel muss wieder gelegt werden. Ich brauche eine Verordnung vom Arzt. Das kostet Geld. Also so ein bisschen dieser Blick von außen und dieses, was brauchen wir, was ist bei dieser Person eigentlich los, das fehlt so häufig.
Dass man da so betriebsblind geworden ist. Total. In seinem Arbeitsalltag.
Genau.
Das war ja auch bei dem Ferdi so, dass die einhellige Meinung in dem psychiatrischen Pflegeheim war, der ist hier falsch, der war eine Fehlaufnahme. Und der müsste eigentlich woanders sein. Und auch sein Betreuer hat uns gegenüber ja gesagt, wissen Sie, wie schwierig das ist, jemanden wie ihn unterzubringen? Da gibt es in Deutschland vielleicht 5 Heime. Das ist wie ein 6er im Lotto. Also kann man sagen, ja, der hat halt so schwierige Bedürfnisse, dass es da eben nur 5 Heime gibt und da, die sind alle ausgebucht und da kriegt man halt keinen Platz. Oder sehen Sie das anders?
Ja, also die Wahrheit ist, wir haben natürlich zu wenig stationäre Pflegeeinrichtungen. Heute ist es so, dass auf einen Altenheimplatz im Schnitt oder Pflegeplatz 20 Bewohnerinteressenten kommen. Also es ist schon eine Art Glücksspiel, dass ich da einen Platz bekomme. Und die Einrichtungen können sich dadurch eben auch aussuchen, wen nehmen wir denn auf? Und dann gucken die sich denjenigen an, was hat der für Erkrankungen? Und dann ist natürlich jemand, der so wie der Ferdi rumläuft, mobil ist, immer in Kontakt sein möchte mit Menschen, wie wir alle das ja sein wollen, viel herausfordernder als jemand, der vielleicht bettlägerig ist und der dann vielleicht auch gar nicht klingelt, weil er das gar nicht mehr kann, kognitiv oder mit der Hand das bedienen. Derjenige wäre dann viel weniger aufwendig in der Denke der Pflegenden. Und dann führt das eben dazu, dass in diesen Einrichtungen Menschen wie der Ferdi, die überhaupt nicht gut betreut werden, nicht ansatzweise seinem Bedarf und seinen Bedürfnissen entsprechend. Es ist also irgendwie ein Glücksfall, einen Platz zu kriegen, aber ob ich dann da gut versorgt werde, ist irgendwie von Zufall und Glück abhängig. Arbeiten da Leute, die ihren Beruf gerne machen, die sich weiterbilden, die sich reflektieren, die im Team über solche Dinge sprechen und überlegen, wie können wir gut mit jemandem umgehen? Oder ist das so wie in dieser Einrichtung, ne, wo dann zu Gewaltanwendung gegriffen wird? Also Ja, wir haben insgesamt viel zu wenig Angebote. Wir brauchen auch nicht solche riesigen Heime mit hunderten Plätzen da, sondern wir bräuchten da, wo Menschen leben, Angebote. Es gibt zum Beispiel in Berlin, das nennt sich Krankenwohnung e.V., dass wenn ich eine Zeit lang Betreuung und Unterstützung brauche, in meinem Wohnquartier da betreut werden kann von Fachpflegepersonen, wenn ich am Lebensende bin, wenn meine Wohnung gerade überflutet ist durch einen Wasserrohrbruch. Also wir brauchen mehr Lösungen im Quartier und weniger diese riesigen Kästen von Heimen, wo Menschen irgendwie verwahrt werden, ohne dass da Konzepte und irgendwie Leben in der Bude ist. Das ist nicht das, was wir brauchen.
Jetzt hat das Unternehmen schon glaubhaft versichert, dass ihnen das sehr leid tut und dass sie das überhaupt nicht unter den Teppich kehren wollen, sondern dass das auch überhaupt nicht ihren ethischen Standards entspricht, wie das mit dem Ferdi gelaufen ist. Und dass sie da ernsthaft was tun wollen. Was müsste ihrer Meinung nach oder könnte ihrer Meinung nach in dieser Einrichtung jetzt passieren, damit es in Zukunft besser läuft, sowohl für die Pflegekräfte selbst als auch für die Bewohnenden?
Also es muss ganz viel passieren. Ich hatte ja schon mehrfach gesagt, das Stichwort Reflexion. Also zu überlegen, was haben wir hier getan, auch durch jetzt die Videobeweise, sich das ansehen und überlegen, warum haben wir überhaupt so reagiert? Warum fiel uns nichts anderes ein? Und warum haben wir dann als Ultima Ratio zu dieser schrecklichen Gewaltanwendung gegriffen? Also die Reflexion. Und ich glaube, die brauchen tatsächlich Hilfe von außen. Die können das nicht alleine da in ihrem Team in dieser Einrichtung schaffen, sondern da muss jemand von außen kommen, der mit denen arbeitet und sagt, so, hier ist das überhaupt nicht gut gelaufen. Die sagen ja ethisch. Die meisten Pflegeeinrichtungen haben Leitbilder, die stehen dann irgendwie in einem schönen Bilderrähmchen neben dem Aufzug, kann man sich durchlesen. Da steht dann meistens als erster Satz, die Bewohner stehen bei uns im Mittelpunkt. Und man sieht hier, dass nicht die Bewohner im Mittelpunkt standen, sondern eigentlich die Abläufe und das, ja, das Wohlbefinden der Mitarbeitenden. Das hängt natürlich immer von den Bewohnern ab, aber die müssen wieder zum eigentlichen Kern zurück. Was ist hier unser Auftrag? Sich um pflegebedürftige, abhängige Menschen zu kümmern. Dahin müssen die zurückkommen. Und wenn das bei dem einen oder anderen, vermute ich, da nicht klappen wird von den Mitarbeitenden, sollte man darüber nachdenken, sind die hier noch an diesem Ort richtig? Oder sollten die woanders arbeiten? Vielleicht irgendwo, wo man nicht mit Menschen ist, weil dann sind die für andere Menschen eine Zumutung und keine Wohltat. Also das muss wahrscheinlich personelle Konsequenzen haben und es muss ganz viel daran gearbeitet werden, an Haltung, an Einstellung. Und das geht wahrscheinlich nur mit Hilfe von außen.
Jetzt haben wir erfahren, dass der Ferdi nicht mehr in dieser Einrichtung ist, sondern woanders untergebracht.
Zum Glück, ja.
Ja, wir wissen natürlich nicht, wie es da läuft. Das können wir nicht nachprüfen. Was müsste eine Einrichtung bieten, damit es ihm gut geht zum Abschluss?
Also es sollte eben nicht eine Einrichtung sein, wo jeder nur ein kleines Zimmer hat und keine Gemeinschaftsangebote, keine Gemeinschaftsräume, sondern es sollte therapeutische Angebote geben, pflegetherapeutische, aber auch therapeutische durch Ergo, Logo, Physiotherapie. Es sollte einfach ein Konzept sein, was sich an den Bedürfnissen von Menschen eben mit Behinderung, mit diesen sogenannten Geistigen, wie beim Ferdi, orientiert. Dass man schaut, was brauchen die und dafür bauen und schaffen wir Angebote. Und wenn man das nicht aus eigener Kraft schaffen kann, zum Beispiel, weil das Thema Geld knapp ist, dann würde ich immer als Einrichtungsleitung überlegen, okay, wir haben in Deutschland so viele Stiftungen. Es gibt so ein Handbuch der deutschen Stiftung, das ist wie so ein Lexikon dick. Überlegen, wo können wir Geld herkriegen, dass wir für die Menschen was anbieten können. Mit tiergestützter Therapie, mit Musiktherapie. Wie können wir jemanden ins Haus holen, der mit denen trommelt? Wir haben sehr viele Menschen, die sind ehrenamtlich aktiv, die sind in der nachberuflichen Phase, die würden sagen, ach ja, das kann ich mir vorstellen, einmal die Woche da, ne, mit den Menschen im Kreis sitzen und mit denen Musik machen oder mir mit denen Luftballons zuwerfen. Also kurzum, da muss Leben in die Bude, die müssen Spaß haben, Angebote bekommen und dann wird dieses aufwendige, herausfordernde Verhalten weniger werden. Und zudem braucht es auch eine gute ärztliche Versorgung, also auch medikamentöse Einstellungen. Das muss regelmäßig überprüft werden. Auch eine gute fachärztliche Versorgung, also dass man auch weiß, okay, derjenige hat jetzt keine Schmerzen. Ne? Jemand, der den ganzen Tag Schmerzen hat, der wird eben auch leidlich und vielleicht böse. Also auch das muss alles gut eingestellt und im Griff sein. Und dann, glaube ich, könnte man eine gute Versorgung und ein gutes Leben, vor allen Dingen einen guten Alltag für die Menschen erreichen.
Vielen herzlichen Dank, Frau Sigmüller, für diese interessanten Einblicke und dass Sie sich nochmal Zeit für uns genommen haben. Wenn ihr die Sendung verpasst habt oder nochmal sehen wollt, könnt ihr sie wie immer bei RTL Plus abrufen. Schon nächste Woche wird es eine neue Folge unserer neuen Undercover-Reihe bei Hashtag Wallraffen geben. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben und nichts verpassen wollt, dann folgt auch gerne dem Team Wallraff-Account bei Instagram oder Facebook. Die Verlinkung findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.